Das ist Ihre Millionenchance. Jetzt im Lotto-Jackpot. 16 Millionen Euro. 16 Millionen Euro.
Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Das ist Ihre Millionenchance. Jetzt im Lotto-Jackpot. 16 Millionen Euro. 16 Millionen Euro.
Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Click and Rush Episode 26. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf SkyBlue und auf, jetzt habe ich es wieder versaut, was habe ich noch gefühlt? TikTok.
Ich bin @JoachimHebel und ich glaube, es ist das auch bei denselben Plattformen, @JoachimHebel überall, aber ich glaube, es ist das erste Mal seit 4 Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe, dass wir beide wieder zusammen in einem Podcast sitzen. Einmal du alleine, einmal ich alleine und dann war ja eine Woche frei. Als diese Pokalwoche war. Ich glaube, das ist das erste Mal seit 4 Wochen. Kann es sein?
Gut möglich. Benny war vor der FA Cup Pause.
Ja, genau.
Dabei. Es ist ja, wird ja nicht viel Premier League Fußball gespielt im März. Ja, zwei Spieltage,
halt keine Hebels.
Ja, respektive genau. Einen für manche Teams, die sich in einem Finale befinden.
Ja. Also wir haben die Band is back together. Ich glaube, so darf man es sagen.
Muss man. Wir haben den 28. Spieltag gespielt. Manche haben auch schon etwas mehr gespielt. Und wir haben wahrscheinlich einen englischen Meister, würde ich jetzt mal tippen. Also jetzt keine große Neuigkeit mehr, aber wahrscheinlich ist es allerspätestens, also erzählen wir jetzt auch schon seit 4 Wochen, aber allerspätestens nach dem Wochenende so zu vermelden.
Ja, Liverpool wieder 3-1 gewonnen gegen Southampton. Also muss man wirklich sagen, ich habe letztens auch mit einem Kollegen gesprochen, mit Jonas Friedrich an dieser Stelle. Liebe Grüße. Das ist das stabilste Team Europas. Es ist momentan, finde ich, kein Team mit Note 1 plus unterwegs. Das Team, das aber am ehesten drankommt, ist Liverpool. Die sind wahrscheinlich bei Note 1. Das ist wirklich bemerkenswert, was sie tun. Ja, es gibt in Spielphasen Situationen, in denen man denkt, oh, vielleicht könnte es heute soweit sein, um dann aber zurückzukommen und zu beweisen, nein, es ist heute nicht so. Das ist wirklich bemerkenswert, was Arne Slot da leistet, was das Team leistet und wirklich Hut ab. Das ist, ja, wir sehen ja, ich glaube, wenn man jetzt mal den Blick von oben drauf wagt auf die Liga, dann sieht man, dass alle Teams Probleme haben. Die einen da, die einen Verletzungen, die anderen hinten, die anderen vorne, manche mit der Balance, manche haben Probleme, dass sie Phasen haben, in denen sie richtig gut sind, dass sie dann wieder Phasen haben, in denen sie richtig schlecht sind. Und insgesamt kommt dann so eine Note, kommt dann Note 2 raus, Note 2 plus, wie auch immer. Liverpool ist die einzige Mannschaft in dieser Saison, finde ich, die, natürlich kann man jetzt sagen, Nottingham spielt über ihren Fähigkeiten und bla 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 bla, alles okay, aber wenn man wirklich nur die Leistung der Saison betrachtet, finde ich, ist Liverpool das einzige Team, das wirklich eine Note 1 verdient hat, und damit bist du Meister und damit bist du 15 Punkte voraus, ja, mit einem Spiel mehr, trotzdem, also ich glaube, da darf keiner mehr irgendetwas sagen. Dann kann man einfach sagen, Glückwunsch an Liverpool für die grandiose Saison. Klar, es ist nicht so mit Pauken und Trompeten, wie es unter Klopp war. Es ist nicht so alles okay. Es ist aber völlig egal, weil dieser Vergleich eigentlich völlig hinkt und einfach total irrelevant ist. Es ist eine sehr, sehr gute Saison und haben sich verdient, einfach dann am Ende die Titel zu holen.
Ich weiß gar nicht, ob es nicht auch Pauken und Trompeten sind. Ich meine, in 26 von 29 Spielen dann sind sie mit mehr als 2 Toren rausgegangen, die sie selber geschossen haben. Klar, also man muss vielleicht generell anfangen. In 2025 ist die Leistung, der Unterhaltungswert wieder leicht eingebrochen. Ähnlich wie zu Beginn der Saison, als es sehr kontrollierte Spiele waren, nicht die ganz großen Festivals veranstaltet worden sind. Ist aber nicht schlimm, ist jetzt im Kalenderjahr so ein stückhafter Anstieg, was so die Schwierigkeitsgrade der Gegner bedeutet gewesen und ist es noch. Und trotzdem ist man jetzt zu diesem Zeitpunkt, wie auch in der Hinrunde, da haben wir es ja auch schon gesagt, ja, jetzt wird es dann irgendwann mal spannend, um diese Zeit, wenn es jetzt dann wieder sozusagen in die Rückrunde geht, das muss man erstmal so überstehen, das haben sie erneut getan, ohne größere Dellen, waren wie gesagt jetzt schon ein paar Nichtsiege dabei zu Beginn, aber und das Spiel war jetzt nicht berühmt gegen Southampton, das muss man schon ehrlich sagen, das sah eine Hälfte lang so aus, als könnten sie tatsächlich stolpern, was aber auch nicht schlimm gewesen wäre, muss man ehrlich sagen, vielleicht gegen den Gegner, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, schon, aber unterm Strich wäre es nicht so schlimm gewesen, weil diese Toleranz haben sie sich aufgebaut durch die Ergebnisse, durch die Leistungen, dass sie sich auch nochmal ein bis drei Fehler leisten können. Also es bleiben jetzt noch für sie 27 Punkte zu holen. Wenn sie ein bisschen über zwei Drittel liegen, dann haben sie es. Und Jürgen Klopp hat ja auch schon angekündigt, er würde dann da sein bei der Meisterfeier. Also ich finde, vielleicht muss man da auch nochmal drauf zurückblicken, dann logischerweise war dieses Southampton-Spiel und deshalb möchte ich die Leistung entschuldigen im Sandwich von zwei Paris-Spielen. Das eine am Mittwoch im Parc des Princes vor dem Samstag war eins, das sehr einseitig war. Also ich habe Liverpool in der Saison so nicht straucheln sehen. Ich habe Liverpool selten so hinten reingedrückt gesehen. Ich habe sie selten so unkontrolliert am Ball erlebt. Und das ist jetzt nicht gewesen, weil die einfach ein komisches Spiel erwischt haben. Sicherlich auch auf eine Weise. Aber das lag auch vor allen Dingen an der Stärke von Paris. Und trotzdem, und das ist ja eigentlich alles, was in der Saison passiert ist, in einer Nussschale, die gewinnen das Spiel trotzdem. Fabian Hützel, ich sage das immer und immer wieder. Ich habe das x-mal zitiert, als ich mit ihm sprechen konnte vor dem Spiel gegen Liverpool in der Liga, habe ich damals gesagt, und wie sehen Sie es? Dies und das habe ich, also gibt noch ein paar Dinge. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft verliert denn Liverpool? Und dann habe ich gesagt, ja, guter Punkt. Und dann habe ich gesagt, und wie oft gewinnen sie? Ja, noch besserer Punkt. Das ist nämlich das, worauf es hinausläuft. Und auch gegen Paris, das habe ich in dem Spiel auch so gesagt. Sieht man, merkt man, weiß man, Arne Slot hat nicht immer alles richtig, finde ich, so was die Einstellung betrifft. Es ist nach wie vor so, dass da ein paar Dinge im Pressing nicht hundertprozentig funktionieren, dass sie weiterhin gegen ein 3-5-2 oder dann 3-2-5, wenn man es so haben möchte, ihre Probleme haben, dass sie gewisse passive Phasen haben. Das ist alles nicht immer optimal, aber und das ist der wesentliche Punkt. Die individuelle Klasse der einzelnen Spieler sorgt so extrem dafür, dass die am Ende doch noch gut genug sind, um die Dinge zu holen. Und da haben ja schon Liverpool-Fans geschrieben während dieses Champions-League-Spiels, weil ich gesagt habe, entspannt euch mal. Das ist immer noch der Liverpool Football Club. Und in dieser Saison habe ich gelernt, die werden ihren einen zumindest potenziellen Treffer noch haben. Ob es dann der Lucky Punch wird oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber sie werden diese Möglichkeit bekommen und dann kommt halt Harvey Elliott und macht das Ding rein und jetzt möchte ich mal sehen, ob Paris an der Anfield Road dann am Dienstag was machen kann gegen die. Und wie gesagt, da dazwischen entschuldige ich dann fast, dass sie halt gegen Southampton so ihre Schwierigkeiten hatten, macht jetzt unterm Strich trotzdem 25 Spiele in Folge ohne Niederlage. Das sind Meisterzahlen und wenn wir jetzt, wenn wir dieses Spiel und die Form als solche sehen würden und Arsenal hätte in den letzten Wochen performt, dann hätte ich mich vielleicht nochmal hinreißen lassen, aber das habe ich vor 4 Wochen auch so gesagt und da gab es auch nichts, was uns hinreißen würde. Insofern, wir zählen jetzt den Countdown runter zum Krönen der Champions, glaube ich.
Ja, und ist auch dann verdient. Also nochmal, wie gesagt, ich persönlich sehe es nicht so emotional, also ich glaube, das ist einfach wirklich eine, ich sag mal, emotionale Geschichte ist, einfach nur der Blick drauf und bei Klopp war irgendwie ein bisschen mehr drumherum, wahrscheinlich auch aus der deutschen Brille heraus, kann sein, aber trotzdem natürlich im Endeffekt ist es eine herausragende Saison. Und ich finde sogar, wenn du aufs Feld blickst, das haben wir ja schon mal gehabt, ist es wahrscheinlich abgestimmter als unter Klopp zum Schluss und damit hast du es am Schluss auch wirklich verdient. Das ist, ich finde, das ist was herauszuarbeiten ist, finde ich. Es ist eine sehr, sehr schwierige Saison für alle Teams und dass du da so rauskommst mit verhältnismäßig wenigen Verletzungen, was nicht Zufall ist, was nicht Glück ist, was nicht irgendwie sonst irgendetwas, sondern Arne Slot arbeitet daran, dass du das seit Ewigkeiten, der hat da wirklich, das ist seine Obsession, da irgendwie dran zu arbeiten, dass die Mannschaft fit bleibt, lässt sich da viele Sachen einfallen, arbeitet mit Darmspezialisten zusammen und so weiter und so fort, um einfach alles zu überprüfen, was irgendwie geht, alles zu überwachen, was irgendwie geht, dann hast du einfach einen Vorteil, das ist überhaupt keine Kritik, das ist auch kein irgendwie so quasi, ja toll, sondern das ist genau das, was es in dieser Saison gebraucht hat und deswegen kannst du stabil bleiben, kannst du stabil Fußball spielen und hast dann am Ende den Titel verdient. Alle haben Probleme, du eigentlich nicht. Du spielst eine normale Saison, alle anderen haben irgendwie Trouble auf irgendwelchen Positionen, du nicht. Ja, dann ist das ein großer Vorteil. Dann ist es eine Qualität auch am Ende.
Und ja, also das eine ist ja das, dass ein bestelltes Feld hinterlassen worden ist und trotzdem hat ja, und das kann man jetzt mal so sagen, wie es ist, kein einziger Mensch auf dieser Welt hat damit gerechnet, also A, natürlich, dass City nicht mitperformt, das wäre ja wahrscheinlich dann der Zweikampf gewesen, den wir hochgerechnet alle gesehen hatten, aber dass die natürlich sicherlich auch, weil der Druck dann von links und rechts nicht ganz so stark, es klingt immer so, als würde man Liverpool runterreden wollen, möchte ich eigentlich gar nicht.
Überhaupt nicht.
Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, also das ist gar nicht genug zu bewerten. Arne Slot folgt auf einen gewissen Jürgen Klopp, dessen Popularitätswerte nicht höher hätten sein können, was alleine schon mal brutal schwierig ist. Jetzt mal unabhängig davon, wie die Mannschaft, der Kader dasteht. Das Thema, das in jeder einzelnen Saisonvorschau 3/4 der Zeilen ausgemacht hat, war, was ist denn mit Van Dijk, Salah, Trent Alexander-Arnold? Von keinem kennen wir die Entscheidung, aber es ist völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle, sondern die marschieren weiterhin, spielen ganz normal, läuft alles an den Slot. Das ist ja das eigentlich Erstaunliche, finde ich. Auch gegen Southampton, klar, da hat man ihn halt von oben öfter eingeblendet gesehen als normal, aber der wirkte mal unzufrieden, aber ich habe nie das Gefühl, dass der sich denkt, oh, das könnte schieflaufen, sondern der strahlt für mich immer aus, ja, kriegen wir schon. Und dann ist es halt immer so, kriegen wir schon. Und das ist das, was man schon nochmal sagen muss. Es ist ganz, ganz erstaunlich gewesen, weil das Paris-Spiel hat mir das nochmal gezeigt. Da habe ich mir nochmal die Mannschaft angeguckt, die als letztes in Paris gespielt hat, Champions-League-Finale. Liverpool-Fans werden sich erinnern, ungute Erinnerungen. Da war es eine Truppe, die das alte Liverpool war, Jürgen Klopps erste Mannschaft und danach ging es in die zweite über. Von der profitiert jetzt Arne Slot, der Kader ist der Wahnsinn, das ist schon richtig. Aber nochmal, man muss ihn erst einmal so bespielen und er hat ja auch einzelne Spieler, auch das muss man ja einfach der Wahrheit, muss man ja da die Ehre geben, muss man dazu sagen, Gravenberch, den hat sozusagen Slot auf dem positiven Gewissen. Ich finde, Endo macht seine Sache außerordentlich gut mit der Rolle, die er ihm gegeben hat in den letzten Wochen, die klein ist, aber wenn er da ist, dann das ist auch nochmal so eine Statistik, die ich mir rausgesucht hatte. Wann immer Endo bei einer knappen Führung eingewechselt worden ist und der kommt ja eigentlich nur dann haben die nicht ein Gegentor mehr kassiert. Krass. Und Gakpo auf ein ganz anderes Niveau gehoben, endlich auf der Position spielen lassen. Man kann jetzt drüber diskutieren, Darwin Núñez, Diogo Jota, okay. Salah spielt eine wahrscheinlich die individuell beste Saison der Premier League-Geschichte. Wir haben schon, der hat jetzt auch wieder den nächsten Torrekord, hat Hodgson hinter sich gelassen, ewige Nummer 3. In Sachen Torbeteiligungen ist er jetzt bei, jetzt muss ich lügen, 44, glaube ich, in der Premier League. Ist es März? Also Alisson mit einem Spiel gegen Paris, das diesen Bankraub ermöglicht hat, gegen die 2,3 Expected Goals verhindert. Wann immer sie alle gebraucht werden, sind sie alle da. Und damit kann halt Arsenal nicht mithalten. So simpel ist es.
Ja, so ist die Welt.
Gut, dann lass uns vielleicht noch ein Wörtchen oder zwei verlieren zum Gegner bei Liverpool. So sicher wie Liverpool Meister ist, ist Southampton abgestiegen. Ich glaube, dass Derby County Fans noch nie so sehr dran geglaubt haben, dass sie vielleicht diesen Makel des schlechtesten Premier League Teams der Geschichte loswerden könnten. Das scheint drin zu sein, auch wenn die erste Hälfte, und es ist konkurrenzlos, ist mir schon klar, aber die beste war unter Ivan Juric. Das ist jetzt nicht so sehr der Grund, warum wir über die sprechen wollen. Das hat sportlich de facto nicht mehr richtig Relevanz, was die machen. Grund ist eher das, dass man liest, dass Ivan Juric schon wieder vor der Ablösung stehen sollte. Ich warte eigentlich, wir nehmen am Montagnachmittag auf, kurz vor Monday Night Game, das du noch gleich kommentieren wirst. Aber ich habe eigentlich jetzt die ganze Zeit nur gewartet, dass dessen Entlassung bekannt gegeben wird. Man sagt, TalkSport hat es, glaube ich, als erstes aufgebracht, dass Juric sich mit großen Teilen des Kaders verkracht hat. Das war auch nicht weiter verwunderlich. Wir haben das ja schon so gesagt. Entweder das wird ein wundersamer Klassenerhalt oder er provoziert eine Kernschmelze. Mir war klar, dass die Wahrscheinlichkeit der Kernschmelze sehr viel höher ist bei dem Typen, den Juric nur mal darstellt. Die Leistungen sind mitunter bodenlos. Auch da gibt es eine schöne Statistik, was ihn Russell Martin und Nathan Jones. Und dann wisst ihr schon, wie schlimm es ist. Eint, alle haben einmal gewonnen in der Premier League. Der ist 3 Monate da und hat es wohl schon hinter sich. Danny Röhl, der ja schon mal da gearbeitet hat unter Ralf Hasenhüttl, soll derjenige sein, der dann den Wiederaufbau von Sports Republic leitet. Da können wir auch gleich nochmal 2, 3 Worte dazu sagen, warum das so ist und was Sports Republic macht oder nicht macht und wer da für was schuld ist und so weiter. In jedem Fall, also ich weiß nicht, ob es je schlimmer war bei Southampton als in den letzten Jahren. Da war diese eine Championship-Saison dabei, okay, aber die beiden Abstiegssaisons, das war schon schandhaft fast, wie das jetzt hier alles abläuft.
Ja, also haben wir ja von Anfang an gesagt, dass das eigentlich im Endeffekt nicht reicht, dass es viel zu wenig ist. Ich habe es gesagt, dass viel zu lange festgehalten worden ist an Russell Martin. Und dann ist das Problem irgendwann mal, dass wenn du ja weißt, dass es runtergeht, und die Leute sind ja nicht dumm im Fußball, sondern die können ja auch lesen und können ja auch Zahlen miteinander vergleichen und auch den Kader sich anschauen, der ist nicht gut genug, die Zahlen sind nicht gut genug, du hast es einfach nicht geschafft, irgendwie da einigermaßen in dieser Liga anzukommen. Und dann, glaube ich, ist halt einfach auch Leuten klar, das wird nichts. Und warum soll ein guter, renommierter Trainer dorthin gehen und mit denen absteigen? Das macht ja keinen Sinn. Wenn, dann übernimmst du in Liga 2 und fängst was Neues an. Das macht mehr Sinn, als einfach zu sagen, ich gehe mit denen jetzt runter, weil du verbrennst dich dann ja auch. Dementsprechend bekommst du halt mit Ivan Juric einen Trainer, der okay ist, aber auch nicht mehr. Ja, er hat Underdog-Fußball spielen lassen in Italien, hat damit mit Hellas Verona zum Beispiel gut ausgesehen, aber es reicht einfach nicht mal im Ansatz. Und selbst wenn du jetzt den besten Trainer der Welt bekommen hättest, mit dieser Mannschaft reicht es nicht. Und dann hast du Mittelmaß mit Mittelmaß vereint und dann wirst du absteigen in der Premier League. Das ist so. Über die Verfehlungen können wir sprechen. Ich habe das ja schon mal gesagt. Du hast in der letzten Premier League-Saison 8 Spiele verschenkt, indem du Nathan Jones geholt hast, indem du einfach gesagt hast, naja, das wird schon reichen. Dann nehmen wir halt Hasenhüttl runter und setzen ihn dafür rein. Das hat nicht gereicht und zwar nicht mal im Ansatz und plötzlich hast du gemerkt, oh, das sind 8 Spiele, die haben wir verschenkt. Du hast nicht wahrgenommen, dass du absteigen kannst. Und dieses Mal machst du genau dasselbe, denn du hast an Russell Martin mindestens 8 Spiele zu lange festgehalten und hast einfach gesagt, naja, das wird schon gut gehen mit dem, weil der hat uns ja hochgeführt. Stimmt, hat er, Respekt, Hut ab dafür, nur in der Premier League kannst du dafür nichts kaufen. Wenn du dann hast du selbst zu verantworten. Du kannst ja sagen, ich bleibe bei diesem Trainer und wir gehen das Risiko ein, aber dann wird es wahrscheinlich runtergehen, weil wer garantiert uns jetzt, dass es besser wird? Das hast du getan. Du hast dich für den honorigen Weg entschieden, zu sagen, wir bleiben treu, total in Ordnung. Trotzdem war klar, dass es einfach dann runtergehen würde, weil das war ja mit Pauken und Trompeten, wir haben es ja 1000-mal besprochen. Und jetzt am Ende ist es genau dasselbe. Du hast dann einfach mit Juric jemanden geholt, der halt versuchen sollte zu stabilisieren, versuchen sollte, Underdog-Fußball zu spielen. Damit hast du, glaube ich, dann wirklich die letzte Patrone nochmal probiert. Es hat nicht funktioniert, was klar war, weil der Kader einfach nicht gut genug ist. Ja, und dann gehst du halt wieder runter. Dementsprechend, glaube ich, ist es eigentlich genau das, ganz, ganz kurz zusammengefasst, in doch einem verhältnismäßig langen Monolog. Es wird am Ende nicht reichen und es ist absolut klar, dass es nicht reichen wird. Und wir haben es ja am Anfang gesagt, ich habe es ja in der Vorschau schon gesagt, ich glaube, das wird Burnley 2.0. Die werden versuchen, Fußball zu spielen und werden kläglich scheitern, weil einfach selbst die schlechtesten Teams, die letzte Saison den Abstieg quasi noch hinter sich oder die den Abstieg vermeiden konnten, fußballerisch besser sind als du. Das heißt, egal, selbst der 15. ist besser als du. Und dann wirst du einfach mit dieser Art Fußball zu spielen nicht weiterkommen und dann wirst du wieder runtergehen. Und das sehen wir jetzt am Ende. Und plus, du hast zu lange festgehalten. Ist honorig, kann man sagen. Hut ab, dass sie wirklich das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, finde ich irgendwie menschlich gut, dass du dem Aufstiegstrainer wirklich die Stange hältst und sagst, der soll bleiben, super, weil der hat sich's verdient, ohne ihn gäb's das Premier League Abenteuer nicht. Total respektabel, alles in Ordnung, aber am Ende ist das Ergebnis davon, dass du wieder runtergehen wirst und das haben sie sich selbst zuzuschreiben, aber sie wollten es so und dann ist es auch in Ordnung so, also ist jetzt nicht unbedingt der Weltuntergang, wahrscheinlich wäre es mit einem früheren Trainerwechsel auch runtergegangen, aber vielleicht wären sie halt ein bisschen länger drin geblieben oder zumindest länger dran geblieben, so.
Ja, 2 Sachen dazu. Zum einen musste ich bei Burnley entschuldigen, weil Burnley war im Vergleich Champions-League-Sieger.
Den Satz wollte ich noch sagen, den Nachsatz wollte ich noch sagen, wobei es ja noch viel schlimmer war, aber ich habe es dann vergessen. Ja, aber du hast recht, ja, absolut. Ja,
also das und den Trainer nicht früher des Amtes zu entheben, um irgendwas anderes zu probieren, das passt nur perfekt zur beschissensten Saison, die ich je von einem Premier League Team gesehen habe. Bei Derby County damals war ich noch nicht zurechnungsfähig, da kann ich es nicht hundertprozentig sagen.
Bist du immer noch nicht, mein Freund, bist du immer noch nicht, keine Sorge.
Das stimmt, nach Southampton spielen noch viel weniger, das ist wahr. Nein, entschuldige, aber das Recruitment ist äußerst fragwürdig, da sind nur Junge drin. Tyler Dibbling muss das Ganze tragen. Der ist inzwischen aus meiner Sicht sogar schon overhyped, wenn ich ehrlich bin. Alle Erfahrenen weggegangen. Mich wundert das ein wenig, weil Sports Republic, also Rasmus Ankersen kann ja gar kein Vollpfosten sein. Das geht ja gar nicht. Aber was die da machen, ist, ich habe mir das mal rausgeschrieben, 86 Premier League-Spiele, die verantwortet haben, 13 Siege. 58 Niederlagen. Und wenn man sich das mal anguckt, seit der Saison 22/23, nur um es einmal nochmal, ne, so auf den Punkt zu bringen, 48 Niederlagen. Nur die Wolves haben 54, also ein paar mehr. Aber die haben die ganze Saison mehr in der Premier League verbracht. Das ist echt sagenhaft schlecht, was Southampton macht, und entsprechend sind alle, also es ist ja eh erstaunlich, dass die überhaupt noch mitsingen und dass die halbwegs positiv sind, weil ich nicht verstehe, was die da machen. Das ist seit Hasenhüttl alles gnadenlos falsch gelaufen. Dragan Scholak selbst, der Lead-Investor, serbisches Medienmogul, hat jetzt gesagt, ich nehme jetzt die Sache in die Hand und hoffentlich weiß er sich selbst zu verteidigen. Ihr wisst ja, dass Ivan Juric mal, also wenn nicht, dann schaut es euch bitte an, da gibt es Videos, ich glaube bei Turin war das, als er fast seinen Sportdirektor verprügelt hätte auf dem Parkplatz. Kein Witz. Johannes Spors, der auch den Podcast hört, also liebe Grüße, hat übernommen. Der ist jetzt technischer Direktor seit Februar. Ehemals Vitesse, Melbourne Victory, Genua, auch mal in Leipzig gearbeitet. Gilt als sehr, sehr fähiger Mann. Ich werde versuchen, mal ihn dann auch persönlich zu erreichen die nächsten Tage, damit ich auch mal was verifizieren kann, ob das alles so stimmt oder nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob er spricht oder nicht, aber ich weiß, dass er Click and Rush hat. Und der ist jetzt dafür verantwortlich, dass er das Ganze neu aufstellt. Viel Erfolg. Das ist ein hartes Stückchen Arbeit, das er da vor sich hat, weil die sind, ich habe das so gesagt, das ist nicht mehr krachend letzter, das ist Heavy Metal, Death Metal letzter sind die. Und deswegen glaube ich, wird es wahrscheinlich auch das letzte, vielleicht, wenn ich das Gespräch mal geführt habe, vorletzte Mal sein, dass wir Southampton sprechen in diesem Podcast, weil es einfach nichts mehr zu sagen gilt, außer war nix.
Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ha, ha, ha. Kommen wir zum nächsten Spiel, glaube ich, oder? Das Match of the Week ist ja auch noch interessant gewesen.
Ja.
Arsenal gegen Manchester United.
Nahtlos angeknüpft an das geschlossene Meisterschaftsfenster. Vielleicht müssen wir auch da nochmal ganz kurz von der Champions League-Woche bei Arsenal herkommen. Das ist ja dann die große Frage, warum geht's denn da und da nicht?
Ja, wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Ich habe das ja auch mal gesehen, dass sie kurioserweise in der Champions League des Öfteren eigentlich besser weggekommen sind als in der Liga. Ich weiß es nicht. Ich habe schon auch immer das Gefühl, wenn ich Champions League kommentiere, dass die Spiele schon anders laufen. Die sind nicht so intensiv. Die sind so eher immer in Phasen intensiv. Zumindest die Spiele, die ich jetzt gemacht habe. Das ist nicht ganz so rauf und runter, wie es in der Premier League ist. Und vielleicht haben sie dann mehr Grip, mehr Kontrolle. Die Gegner stellen sich vielleicht auch nicht ganz so tief rein oder ganz so eng hinten rein, wie es in der Premier League oftmals ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber es ist schon irgendwie kurios. Was mir aufgefallen ist, dass ich habe es mal rausgeschrieben, die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber dass sie oftmals nach Champions League Spielen sehr, sehr gut performt haben, das ist mir aufgefallen, das habe ich mal rausgeschrieben, ich weiß aber die genaue Zahl jetzt nicht mehr, dass öfters mal so war, dass ein Champions League Sieg geholfen hat, um dann in der Liga wieder zu performen, aber das hat hier offensichtlich nicht geholfen.
Nee, vielleicht, also das ist immer so, das sagt man immer so dumm, ja, dann legen die jetzt den Fokus auf die Champions League, weil als ob man so einfach Schalter an- und ausknipsen könnte und dann entsprechende Leistungen zu bringen, wäre aber gar nicht verkehrt. Also ich nochmal, irgendwie ist das natürlich schon enttäuschend. Man kann es ja erklären, viel gespielt, viele große Verletzungsprobleme, man könnte jetzt wiederum sagen und dieses Lied werde ich bis zum Schluss singen, weiß aber nicht, warum es dann am Ende nicht passiert ist. Das war ein Fehler, nichts dazu zu verpflichten in der Offensive, schon im Sommer, aber mehr noch im Winter. Okay, sie haben es mit Sterling probiert, wissen wir jetzt, washed up, das wird nicht mehr funktionieren, okay. Aber das ist der Grund wahrscheinlich, warum die müde daherkommen. Das tun sie nun mal. Da scheint mehr drin gewesen zu sein. Aber nochmal rückblickend auf das, was jetzt Jahr für Jahr hier passiert. Weitere wichtige Erfahrung für einen immer noch jungen Kernkader. Vielleicht gehen sie ja sogar diesmal weiter in der Champions League. Also mein Viertelfinale, da sind wir uns halbwegs einig, dass das klappen müsste. Wenn nicht, dann gibt es ein größeres Problem. Und wenn sie die nächste Stufe dann schaffen nach dem Viertelfinale, was ihnen zuzutrauen ist, glaube ich, dann wäre das der nächste Schritt für einen Kader in einer Saison, die man dann wahrscheinlich auch erklären könnte und so zusammenstreichen könnte, dass man sagen kann, naja, gut, war dann doch nicht alles Mist, sondern im Gegenteil, vielleicht war es sogar eine wichtige Erfahrung. Ich habe das mit Benny schon gesagt vor der FA Cup Pause. Was ich mag, ist, diese Aussage zeigt, verkörpert ganz gut, dass Arteta, er sagt, on my dead body, über meine Leiche werde ich den Meisterschaftskampf hier zumachen. Das ist, was ich will. Das ist das, was ich lange nicht hatte bei Arsenal. Da haben sie immer gesagt, na ja, wir wollen ja nur, wir sind ja Zweiter, ist alles gut. Nee, der will bis zum Schluss Meister sein. Das ist für, also nicht mehr neu jetzt, aber das ist der wesentliche Unterschied zu dem vorher soften Arsenal, die ärgern sich jetzt auch, das ist gut. Ansonsten, glaube ich, spricht man jedem Gunners-Fan im Moment wahrscheinlich aus dem Herzen, wenn man sagt, naja, das war's aber auch schon an Positiven, was man über dieses Spiel sagen kann. Gegen Manchester United, hands down, keine Ahnung, was die ohne Bruno Fernandes machen würden, aber wahrscheinlich um die Klasse kämpfen.
Ja, da war jetzt eine Menge drin. Ich habe jetzt, ich muss jetzt meine Gedanken sammeln. Also, du hast vollkommen recht. Ich bin genauso dabei, dass ich sage, es ist ein Schritt zu sehen, dass die Mannschaft es nach wie vor will, dass sie nach wie vor drin bleiben. Das haben sie immer getan. Ich habe das ja im Spiel schon, in den Spielen auch schon mal gesagt. Ich hatte jetzt Arsenal ja gefühlt 6-mal am Stück oder so. Ein Wunder, dass ihr mich überhaupt noch über Arsenal reden hören könnt. Aber ich habe das in den Spielen schon öfter gesagt, dass sie drin bleiben, dass sie dran bleiben, dass sie immer, wenn ein Spieler irgendwo wegbricht, einen anderen finden, der sagt, dann mache ich das halt auf gleichem Niveau, ist wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert, Hut ab, dass du nach wie vor mit diesen ganzen Geschichten, die da jetzt gelaufen sind, wer alles verletzt war. Am Anfang war es, ich habe es mir rausgeschrieben, glaube 15 verschiedene Viererkettenkombinationen, die sie hatten. Dann irgendwann mal waren es, jetzt ist ja fast jede Woche eine neue Kombination vorne im Mittelfeld, vorne im Angriff. Du hast keinen Stürmer und so weiter und so fort. Jetzt ist die große Frage. Also Hut ab, dass du trotzdem um diese Uhrzeit noch dastehst. Hut ab, wirklich ernsthaft. Das ist jetzt der positive Teil. Ich habe Arsenal gelobt, ihr habt es gehört. Und ich meine es wirklich ernst. Das ist jetzt kein, damit ich irgendwas gesagt habe. Es gibt aber ein Aber. Und es gibt mehrere Abers, um ehrlich zu sein. Zum Ersten, inwiefern ist das Ganze selbstverschuldet? Vorne ist die Frage, ist es selbstverschuldet? Klar, weil du keinen Stürmer verpflichtet hast. Das haben wir mehrfach gesagt, dass du das eigentlich müsstest. Du hast es nicht getan, weil du gesagt hast, A, unsere finanziellen Ziele sind uns wichtiger, B, der Richtige ist nicht da, wir kaufen nicht irgendeinen. Total in Ordnung. Nur du kannst nicht sagen, ach, ich kaufe mir jetzt keine Hose und dich dann wundern, dass du in der Unterhose dastehst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, sie wissen, dass sie einen dünnen Kader haben. Sie wissen, und Uli, du weißt es noch, was wir letztes Jahr gesagt haben, sie wissen, dass sie immer eigentlich die gleiche Elf spielen lassen. Wenn dann sich jemand verletzt, ist das Korsett dünn und dahinter kommt vielleicht nicht die gleiche Qualität rein. Ist oft genug gut gegangen, dass derjenige ausgeglichen hat, aber wie lange kannst du das Spielchen spielen, wenn sich wieder einer verletzt? Heißt, ist der Kader nicht vielleicht zu dünn? Fragezeichen. Das heißt, auch das mit den Verletzungen ist bis zum gewissen Zeitpunkt, das heißt nicht selbst verschuldet, aber es ist in Kauf genommen. So, das ist mal das Erste. Dann kommt für mich dazu, und das ist das, was mich ärgert. Du bist, trotz aller Geschichten, die wir jetzt gehabt haben, wir haben die jetzt alle gehabt, der ist verletzt, der ist da ausgefallen, da dies, da das, dumme Elfmetersituationen, die wir gehabt haben in dieser Saison, dumme rote Karten, die wir gehabt haben, teilweise selbstverschuldet, teilweise nicht, teilweise waren es keine rote Karten, sie wurden zurückgezogen, haben das Spiel trotzdem gewonnen, manche Spiele dann nicht und so weiter. Wir hatten diese Themen alle. Und trotzdem ist mein Punkt, es gab kein einziges Spiel in dieser Saison, vielleicht gab es zwei, keine Ahnung, aber ich glaube, es gab kein einziges Spiel in dieser Saison, in dem sie schlechter waren als der Gegner. Und du hast trotzdem, wie viele Spiele jetzt nicht gewonnen?
Ja.
Insgesamt? Du hast insgesamt 13 von 28 Spielen nicht gewonnen. 10 Unentschieden. Und das ist mein Punkt. Es gab gegen alle Gegner, gegen die sie unentschieden gespielt haben, gegen die sie verloren haben, hatten sie die Chance, die Dinger zu gewinnen. Und sie haben sie nicht gewonnen, weil sie teilweise in den einzelnen Aktionen nicht sauber genug waren und weil sie teilweise hinten, das hatten wir auch, der Kollege aus England, ich zitiere ihn sehr, sehr gerne, weil das Wort einfach genial ist, Freak-Gegentore kassiert haben. Eine Flanke kommt rein, die ist 0,0 Expected Goals, 0,01 Expected Goals, der Abschluss 0,02 Expected Goals und der sitzt trotzdem. War ja gegen United wieder so. David Raya, der Freistoß, er ist gut getreten von Bruno, aber wo steht der? Also, den hätte wahrscheinlich Ederson gehalten, den hätte, dummes Beispiel, Alisson hätte den gehalten. Und das sind meine Probleme mit Arsenal. Dass die Dinge, die sie eigentlich bekritteln, bis zum gewissen Zeitpunkt nicht selbst verschuldet sind. Ich will jetzt nicht sagen, so quasi, sie sind fahrlässig in Kauf genommen. Weil du hast die Verletzungen provoziert mit einem dünnen Kader. Du hast den fehlenden Stürmer dadurch provoziert, dass du keine verpflichtet hast. Und du hast in den einzelnen Spielen vorne die Dinger nicht gemacht und hast sie hinten reingelassen. Jetzt kann man sagen, und der Punkt wird wahrscheinlich von außen kommen, das eine hat mit dem anderen zu tun. Wenn du weniger Spieler hast, wenn die durchspielen müssen, sind die müde, machen die Konzentrationsfehler und so weiter und so fort. Aber dann ist wieder die Frage, hätte man dem nicht vorbeugen können mit einem dickeren Kader und mit einem Stürmer? Das ist die große Frage. Da weiß ich, da kann ich dich jetzt fragen, was war eher da, das Huhn oder das Ei? Aber das ist halt das Ding, das ich habe. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Dann bin ich mit meiner Konklusion auch fertig. Nottingham, Chelsea, Man City, bla 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 bla, sind näher als Liverpool. Das heißt, Rang 2 ist momentan wahrscheinlich. Ja. But wait and see.
Ja, ja, klar. Also das ist ja jetzt das Thema, dass sie jetzt schauen müssen mit den Gegebenheiten, dass sie jetzt Platz 2 verteidigen müssen. Das wäre natürlich bitter. Das könnte dann auch, derangierend wirken, wenn es nicht klappen würde, das ist klar, aber das ist ja auch mehr vom Gleichen, was wir jetzt erzählen. Vielleicht wechseln wir nochmal einmal schnell rüber zu Manchester United, da gibt es ja auch schon wieder Gerüchte, ich sage aber gleich dazu, die Quellen, die ich jetzt gesehen habe, kommen aus Spanien, glaube ich, und zwar fast ausschließlich, dass United sogar schon wieder darüber nachdenken soll, Ruben Amorim abzulösen. Ich würde tippen, ganz ehrlich gesagt, logischerweise ist irgendwo in irgendeiner Schublade die aber weit unten ist, auf den diversen Schreibtischen, gibt es da einen Plan, den muss es geben bei einem Verein in der Größenordnung und wenn das so weitergeht, dann müssten sie vielleicht auch nochmal reagieren. Ich behaupte aber, die ziehen das so gut es geht, so lang es geht durch, dazu haben sie sich viel zu sehr zu dem committed und es bleibt dabei, ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen hatten im Podcast mit Benny, das ist nämlich schon wieder ganz schön lange her. In der Zwischenzeit gibt es ja wieder einiges an Neuigkeiten zu Manchester United, unter anderem, ich glaube, das haben wir noch nicht beschlossen, ich habe wenigstens dich dazu noch nicht gehört, und mir haben auch schon ein paar Leute geschrieben dazu, dass ich mich dazu mal äußern solle und so weiter und so weiter, dass nicht nur Mitarbeiter gekündigt werden, sondern jetzt auch Geld eingespart wird, infrastrukturell wissen wir ja schon seit Jahren, dass da vieles passieren muss und jetzt gibt's kein Essen mehr in der Kantine for free, sondern jetzt muss man dafür bezahlen. Ist halt, also wenn es nicht Manchester United wäre, wäre es eine Meldung, die wäre völlig egal oder wäre halt irgendwie ein lustiges Meme und das war's dann auch. Bei United ist es eine große Meldung. Ich sage das immer wieder gerne und dabei bleibe ich auch tatsächlich. Wir beide haben tolle Arbeitgeber, alles wunderbar, aber bei uns gibt's auch kein Essen geschenkt in der Kantine und ich verlange das auch nicht, sondern ich finde das erstmal gut, dass es überhaupt ein Angebot gibt und ich würde eher Danke sagen, dass es das wohl jahrelang gab. Das zeigt die Wertschätzung. Das sind andere Zeiten. Die sind nicht gut finanziell, die sind nicht gut sportlich. Geschenkt wirft halt kein gutes Bild auf das Ganze, aber wir haben das ja schon gesagt, bei Radcliffe ist es so, dass sowieso Honeymoon over ist, der schaut jetzt, dass da Profit reinkommt, dass da Zug reinkommt und das würde im Zweifel dann auch nochmal inkludieren, dass man vielleicht, wenn es jetzt wirklich ganz schlimm laufen würde, auch Amorim nochmal hinterfragt werden würde, das werden sie sich sicherlich im Sommer nochmal exakt angucken, aber ansonsten halte ich das erstmal nur für einen Notfallplan.
Ja, also sehe ich genauso. Dennoch natürlich, das was wir da gerade gesagt haben, also ich habe es auch jetzt schon des Öfteren gelesen, die machen natürlich immer noch Geld, die sind immer noch einer der größten Vereine der Welt, nur der Markenwert, das merkt man schon in den letzten Jahren, der sinkt, der Profit, der sinkt und dementsprechend müssen die jetzt schon auch aufpassen und das wissen die auch. Aber wie du es gesagt hast, da wird jetzt geschaut, bei anderen Vereinen wäre es dann egal, hier nicht. Und dann gibt es natürlich in Boulevardmedien immer gleich den Vergleich, ja, was verdient denn ein Casemiro pro Stunde oder keine Ahnung was. Und dann wirkt es natürlich im Vergleich witzlos, verstehe ich total, hat aber das eine mit dem anderen nichts zu tun. Da wird halt jetzt angefangen, ja, wie gesagt, so ist es nun mal. Eine Sache, die mich interessieren würde, was du dazu sagst, und das finde ich, glaube ich, ist dann der Punkt, da kommen wir zum Spiel vielleicht auch nochmal. Weil zwei Situationen gab es noch, die mich interessiert haben an diesem Spiel oder die bemerkenswert waren. Erstens die Aussage von Roy Keane, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der gesagt hat, als wir damals unentschieden gespielt haben oder hätten wir damals unentschieden gespielt gegen Arsenal, dann wären wir vom Platz gepfiffen worden. Hier wird die Mannschaft nach einem 1:1 gegen Arsenal vom Platz gejubelt. Kannst du dem was abgewinnen oder sagst du, das ist Quatsch, was der da sagt?
Polemik. Ja, immer bei Roy Keane, das kann man automatisch mal so sagen. Das ist schon wahr, das stimmt schon, aber ich meine, die Zeiten sind halt andere. Das ist nicht mehr dasselbe Manchester United, also was in der letzten Dekade passiert ist. Das ist nicht mehr dasselbe Manchester United, wie es vor 10 Jahren war. Und im Moment, wenn man die Realität nicht ausblendet und geht halt leider nicht, dann ist ein Unentschieden gegen Arsenal ein Erfolg für den Moment und wahrscheinlich etwas, das Amorim relativ problemlos hernehmen kann, um der Mannschaft zu sagen, das war nicht verkehrt. Das ist ja nun mal so. Er hat recht, der Kulturverfall in diesem Verein, den haben wir jetzt rauf und runter diskutiert in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren, weiß ich nicht, mit einigen Ausnahmen, das ist schon wahr. Und ich wäre auch lieber, da gibt es ja keinen Handelnden bei United, dem es nicht so geht, hätte ich auch wahrscheinlich an deren Stelle lieber, dass ich sage, wir dürfen damit nicht zufrieden sein. Aber das ist ja, also da muss man jetzt nicht so viel vom Fußball verstehen und auch noch nicht mal von Körpersprache oder Psychologie oder keine Ahnung, was ihr ins Feld führen wollt. Schaut euch diese Truppe an. Das ist maximale Verunsicherung. Ich glaube nicht, dass die nicht Bälle auf 5 Meter spielen können. Wir haben es ja schon anders gesehen, aber ist halt im Moment nun mal so, weil es, also recht viel negativer kann es ja gar nicht mehr sein.
Du hast jetzt in einem Satz zweimal gesagt, ja, ist ja nun mal so. Das klingt fast schon nach Oliver Welke. Ja, ist ja so. Ja, ist ja nun mal so. Ein bisschen hat es was von Heute-Show.
Schaue ich nicht.
Schaust du nicht. Zu Recht, du bist keine System. H-Punkt.
Genau, ja, genau. Das ist es.
Genau,
schaut keine Systemmedien.
Genau. Nein, Quatsch, das war jetzt wirklich, das müssen wir jetzt wirklich abräumen, das ist Quatsch. Aber das wollen wir nicht offen stehen lassen. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das genauso. Ich finde, er hat recht. Am Ende hat er wirklich recht. Nur in der jetzigen Situation kann ich verstehen, dass ein United-Fan einfach froh ist, nicht zu verlieren, sondern dass das Unentschieden einfach kleinen Wink in die richtige Richtung sieht, kann ich absolut nachvollziehen und habe ich auch ehrlich gesagt wenig Problem damit, aber ja, es zeigt ja nur einmal, wir haben letztens mit Hansi Küpper auf dem Flur gesprochen, der das gesagt hat, was ich schon mal hier gesagt habe, wenn ihr euch mal überlegt, vor 20, 30 Jahren war das Real Madrid-Level und jetzt sind die froh, dass die unentschieden gegen Arsenal spielen und sind halt Tabellenplatz, na, wie viel sind sie? 14. Das ist schon ein weiter Weg. Das muss man schon sagen. Und wir haben auch das nochmal, ich finde es langsam auch wirklich nicht mehr lustig mit Häme. Es hat einfach mir macht es keinen Spaß mehr, hämisch zu sein über Manchester United. Das Einzige, was mir wehtut, ehrlich gesagt, und das habe ich noch nie hier gesagt, aber Uli, das haben wir ja schon mal privat auch des Öfteren besprochen in den letzten Wochen, die Aussagen von Ruben Amorim. Ich werde damit einfach kein Freund mehr, weil es ist er ist super ehrlich und ich glaube, er meint es auch wirklich nicht böse und er meint es einfach um gut zu moderieren und glaubt, das ist witzig und er merkt auch, dass seine Umfragen bei den Medien steigen, weil er halt immer einen guten Witz auf Lager hat, was er letztens wieder gesagt, ich finde, die Europa League ist schwieriger als die Champions League bei weitem. Sag mal, wovon redest du überhaupt?
Auch diese Aussage wieder, wenn wir bräuchten 11 Bonus oder sowas. Nice to have. Also ich verstehe, was er damit tut und die Spieler in die Pflicht zu nehmen. Ich weiß nur nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn der Großteil der Spieler keinen Pass auf 5 Meter hinbekommt. Ja. Und ich sag's, auch das ist ja einfach nur Reality-Check. Das Team ist nicht mehr, weil das ist ja, da sind ganz viele Knicke in dieser Matrix drin. Das Team ist eigentlich ein Umschaltteam gewesen, wenn überhaupt. Also da waren sie am besten. Und den besten Umschalter, nachvollziehbarerweise, geben sie ab in Marcus Rashford. Und jetzt spielst du das Ganze ohne Tempo, ohne Energie, ohne Fortune und musst jetzt irgendwie hoffen, dass ihnen irgendwas einfällt. Also das ist maximal schwierig. Ich bin schon auch bei dir. Ich weiß, haben wir auch hier schon gesagt, im Verein sind auch nicht alle glücklich mit der Art und Weise, wie sich Amorim nach außen darstellt. Ich behaupte, ich weiß aber nicht, ob das so ist, ich behaupte, dass Amorim jetzt schon dafür sorgt, dass von diesem potenziellen Misserfolg, der ja ehrlicherweise nicht so unrealistisch ist für ihn persönlich, nicht so viel an ihm kleben bleibt. Und das macht er, indem er halt relativ häufig einfach rausstellt, die sind echt scheiße. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, wie er das vielleicht halbwegs unbeschadet überlebt. Aber also das halbwegs ist in dem Fall dick mit fetten Lettern zu schreiben.
Nur,
und zu unterschreiben.
Nur das Ding ist, dass er ist sehr, sehr ehrlich, er macht seine Witzchen, er kommt damit gut an, beziehungsweise die Kritik geht jetzt oftmals von ihm weg, gibt auch dann welche, sag mal so, ist polarisiert, es gibt die Hälfte, die Medien, die hofieren ihn mittlerweile oder finden ihn gut, weil sie ja immer eine Schlagzeile von ihm bekommen und finden ihn irgendwie auch witzig, aber derjenige, der sich damit beschäftigt, der sagt dann auch schon wieder, boah, es ist irgendwie zu viel. Wir wissen, dass bei United schon auch drauf geschaut wird und dass das vielleicht nicht alles immer, ja, dass es für United nicht unbedingt zum Vorteil ist, muss man ganz klar sagen, was er sagt. Weil er macht halt daraus so eine Situation, dass ein gigantischer Club, der auf Rang 14 ist, einfach eine Witzshow ist. Das hat er mit zu verantworten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich sage jetzt nicht, dass er daran schuld ist oder sonst irgendetwas, aber ich merke halt, bei Tottenham ist irgendwie mehr, bei Postecoglou ist ja dieselbe Situation ungefähr, klar, Die Fallhöhe ist nicht genau die gleiche, aber es ist eine ähnliche. Ich finde, da ist irgendwie mehr Schmerz drin.
Ernsthaftigkeit, ja genau.
Mehr Schmerz.
Das muss man ja sagen. Bei Ten Hag, das muss man ja sagen, im Vergleich, da war ich auch nicht glücklich mit. Also ist ja, nochmal, das muss man, wie du es ja gesagt hast, die Wucht, die das alles hat und die Größenordnung, die jeder einzelne Satz eines jeden einzelnen Manchester United Trainers, Spielers, Funktionärs, wie auch immer hat, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Das ist auch im Vergleich zu Tottenham. Da sind aber ganze Galaxien dazwischen. Und jetzt ist Tottenham auch nicht klein, ja. Aber das ist schon so. Nur hat
ist
ich
ja
bei
so.
Ten Hag zumindest das Gefühl.
Ja, ist ja so. Da war es wieder.
Ja so.
Du musst mir Oliver Welke anschauen. Ja, ist ja so. Das macht er jedes Mal. Keine Ahnung, Friedrich Merz ist ja ein Opa. Das ist ja so. Das finde ich gut. Mehr davon.
Ja, gut. Ist insofern einfach nachvollziehbar für mich gewesen, dass Ten Hag eine Ernsthaftigkeit, der hat das nicht runtergespielt und bei Amorim habe ich manchmal das Gefühl, dass er sich denkt, das ist so, ist glaube ich nicht unbedingt gemeint, aber ist sowas wie Galgenhumor und nicht jeder, also ich will jetzt nicht sagen, dass der ist ja grundsätzlich ein fähiger Trainer und auch ein fähiger Kommunikator, nur manches Mal sind so Aussagen echt bizarr und der lässt so einen Halbsatz manchmal fallen und geht auch in viele, viele Fallen rein, habe ich das Gefühl, weil er halt noch nicht die Größenordnung gewohnt ist. Alles geschenkt, wenn es nicht United wäre, dann würde das alles so untergehen, weil Ange Postecoglou macht ja das Gleiche, also kannst ja copy-pasten, wie der dann an der Seitenlinie rumsteht und by the way, 2-2 gegen Bournemouth, das ist ja fast schon ein Erfolg gegen Alkmaar in der Europa League, damit wir das auch einmal komplettiert haben, das war erbarmungswürdig, also wow, muss ich echt sagen, wow, erste Hälfte, wow, Mathys Tel ist bis dato junger Spieler, hat nicht viel gespielt bei Bayern, dauert ein wenig, will jetzt auch nicht den Stab über dem brechen, na, aber Hut ab, das ist bislang überhaupt nichts, also er ist noch gar nicht da bei Tottenham und der Rest auch nicht besonders, die sind jetzt wieder am Zurückkommen alle, aber wie du sagst, zumindest merke ich, dass das Postecoglou anzufassen scheint. Das sieht man bei Amorim schon auch, ich will jetzt nicht, ne, nicht falsch verstehen, aber hier und da ist es mir dann auch zu flapsig für die Stunde, die es geschlagen hat.
Ja. Aber die zweite Situation, die mich auch noch interessieren würde, Mikel Arteta stürmte aus dem Sky-Studio und hat gesagt, dass oder hat das irgendwie die Frage wohl als Affront verstanden, dass er so quasi, warum haben sie denn keinen zweiten Stürmer, warum haben sie denn keinen neuen Stürmer verpflichtet? So, findest du das okay, dass er da geht? Findest du, das zeigt irgendwie Dünnhäutigkeit? Findest du, da ist was dran überhaupt? Oder sagst du, ich verstehe Arteta, es hat er zum tausendsten Mal gehört, diese Frage?
Ja gut, das ist ja erstmal wurscht, ob er die jetzt zum tausendsten Mal gehört hast oder nicht. Wenn die Frage ordentlich höflich gestellt ist, dann macht der Kollege, die Kollegin da nur ihren Job. Dann hat er die auch zu beantworten, finde ich. Das ist einfach nicht professionell, wenn man einfach das Setting verlässt. Es sei denn, man wird irgendwie persönlich angegangen oder so, ist es nicht der Fall. Deswegen mag ich es nicht. Wahrscheinlich ist es schon eine Art Dünnhäutigkeit. Das ist jetzt das, was ich als wahr empfinde, und das ist auch so. Man könnte jetzt natürlich sagen, in guten Mourinho-Zeiten, wobei dessen Aussagen, Interviews und Verhaltensweise ja eh nur noch bizarr, aber dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, naja, das ist eine Idee, um wegzulenken von dem, was ist. Und das hat ja dann auch halbwegs funktioniert. Aber nochmal, da bin ich überhaupt kein Fan davon, sondern mach deinen Job. Ehrlicherweise, er sagt dir eh nie irgendwas. Da hätte er auch diesmal nichts sagen können, indem er was sagt. Also wo ist der Unterschied? Fand ich irgendwie, wirkte für mich so ein bisschen gewollt.
Mourinho preferred not to speak.
Ja, das war, also, der hatte ja mal Glanzmomente, ja.
Ja, preferred not to speak.
Was talking about Suckers.
Hatte seine Glanz. Bester Mann, ja. Aber es ist vorbei. Ja, im Grunde genommen nochmal, also das Spiel war jetzt am Ende ein 1-1. Das Tor von Bruno, klar, war schön. David Raya ist kritisiert worden für Stellungsspiel das ein oder andere Mal.
Aber sonst war er ganz okay.
Genau, also. Absolut. Aber ich bleibe dabei, du wirst mit dem keine Champions League gewinnen. Das heißt jetzt, das ist bei Haas natürlich Witz, weil wann gewinnen die Champions League? Fragezeichen. Werden jetzt wahrscheinlich ein paar andere sagen, hätten sie mit einem anderen gewonnen.
Jetzt warte mal ab, was noch passiert in der Saison.
Ich sag's dir, ich vertraue ihm einfach nicht. Das ist ein Torhüter,
Er ist kein Alisson, das ist schon klar. Ja, also
das wird auch nie werden. Klar. Das wird er auch nie werden. Es ist saugemein, aber er ist zu klein. Es gibt Torhüter, die sind auch nicht gerade die Größten. Die machen es aber mit Stellungsspiel wett. Die machen es mit Sprungkraft wett. Die machen es mit Vorhersicht wett. Plus, er ist einfach am Ende, er hat ein paar Paraden, die sind Wahnsinn. Und dann hat er wieder zwei, drei Dinge, wo du dir echt denkst, das kann ich denn ernst sein? Und sein Risikomanagement wird nie elitär werden. Niemals. Niemals. Das ist ein netter Kerl, glaube ich. Feiner Kerl auch. Super Typ, glaube ich, für die Mannschaft auch. Sagen ja auch alle. Aber er ist kein Elite-Torwart. Und das zumindest nicht über eine ganze Saison hinweg. So. Und das ist ja das Ding. Selbst bei Alisson, wenn Leute sagen, Alisson hat ein bisschen was verloren, dann ist der immer noch sachlicher als er. Und Quatsch, das ist,
hat er nicht.
Und das ist mein Punkt. Deswegen,
aber hat er nicht.
Deswegen. Und auch, wie gesagt, nochmal, du warst gestern nicht recht viel schlechter, beziehungsweise du warst eigentlich besser als Man United, gehst trotzdem Rückstand, ja, Freistoß kann immer passieren. Trotzdem gewinnst du dieses Spiel nicht, und das muss ich sagen, das tut dann schon irgendwie weh, weil du dann einfach am Ende, muss ich sagen, Punkte liegen auslassen, und das ist ja nicht das erste Mal der Fall. Wir haben es gerade gesagt, 10 Unentschieden, das ist Wahnsinn. Es gibt nur ein Team, das öfter unentschieden gespielt hat in dieser Saison. Das musst du mal überlegen. Es gibt nur ein Team. Und du warst aber in diesen 10 Unentschieden mit Sicherheit in fast allen Spielen besser. Und dann, ja, ist es, wie es ist. Aber gut, it is what it is. Haben wir noch ein Thema auf Lager? Ja. Ich glaube schon, das ein Spiel, genau. City gegen
Nottingham.
City
aber
gegen
bevor, Nottingham, genau. Bevor du das machst, müssen wir natürlich nochmal fallen lassen, wer diese Folge präsentiert. Denn das ist auch in dieser Woche nochmal der Fall. Manscaped.com nämlich. Und wir haben jetzt schon den Genuss seit circa 4 Wochen, dass wir uns die Haare entfernen dürfen mit einem Unternehmen, das es gut meint mit diesem Podcast. Ich bin immer noch ziemlich glücklich drüber, hatte gestern erst wieder meinen Beard Hatcher in der Hand, weil ich ganz kurz am Kinn die kleineren, dann oftmals so leicht juckenden Stoppeln wegzumachen hatte. Habe ich schön machen können, dauert nicht lang, geht sehr, sehr präzise. Geht leise vor allen Dingen. Ich habe das, nachdem ich dann mein Inter-Miami-Spiel fertig geschaut habe, so gegen 11:30, noch in Bad gemacht. Das geht normalerweise mit dem alten Ding, ging das nicht, weil es so laut war, dass die Kinder aufgewacht wären. Aber in dem Fall ging das sehr, sehr gut. Konnte ich, weil es leise ist, easy machen. Muss noch nicht mal das Licht anmachen. Da ist eine eingebaute Taschenlampe dran an diesem Rasierer. Sogar zwei verschiedene, je nachdem, für was man es haben will. Keine Ahnung, warum und für was. Aber funktioniert. Und da habe ich mich mal schön noch schnell rasiert. Jetzt sehe ich zwar immer noch nicht besser aus, aber da kann jetzt Manscaped wenig dafür. Das ist, was ihr euch suchen könnt. Die machen gerade jetzt auch wieder, in diesem Monat haben sie wieder einige verschiedene Pakete zusammengestellt für ein paar Dinge, die zusammenpassen. Ich sage immer, das Beste für mich ist das Paket Beard and Balls, da auch wunderschöne Namen dafür. Das ist dann sozusagen, also Balls wisst ihr selber, hat nichts mit Fußballen zu tun, wofür das sein könnte oder auch für den Rest von Körperhaaren. Und der Rest ist fürs Gesicht. Es gibt aber auch was für die Nasenhaare. Es gibt inzwischen diverse Düfte für diverse Körperstellen. Auch das möchte ich nicht vertiefen. Könnt ihr euch jeweils aussuchen, was ihr wollt, probieren, denn ihr habt 30 Tage lang die Möglichkeit, das Ganze auch zurückzuschicken. Wenn es euch nicht passt, kriegt voll das Geld zurück. Solltet ihr nicht zufrieden sein, ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet, dass Manscaped denkt, dass das schon passt. Und Shipping müsst ihr auch nicht damit beschäftigen, kriegt ihr auch. Und wenn ihr den Code Klick nutzt, dann kriegt ihr sogar auch 20% obendrauf auf die ohnehin dann schon reduzierten Bundlepreise. Gute Sache, würde ich sagen.
Genau, wenn ihr sagt, ihr wollt uns unterstützen, aber wollt dafür auch ein Produkt haben, das heißt, ihr wollt jetzt nicht unbedingt uns Geld schicken, Almosen, dann könnt ihr uns so darüber helfen, denn jedes Produkt hilft. Einer, der es zum Beispiel gemacht hat, liebe Grüße an dieser Stelle, ist Jim Patrick Müller, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ehemaliger Spieler von Greuther Fürth, Regensburg, Sandhausen, Dynamo Dresden, Unterhaching, jetzt in Filzing in der Regionalliga. Der ist großer Fan des Podcasts, liebe Grüße an Jimmy, guter Freund der Familie, in Anführungszeichen. Der hat das zum Beispiel gemacht und hat gesagt, das war die beste Entscheidung, ich wollte es sowieso kaufen, hab's wegen euch gekauft und ich muss sagen, ich nehme das Ding jeden Tag her. Da hat er gesagt, es ist einfach nur wirklich gut und ich hätte es nicht gemacht. Ihr wart der letzte Piekser, den ich gebraucht habe, um es zu kaufen. Und er sagt, er ist total begeistert. Vor allem hat er gesagt, dass du es wirklich unter Dusche hernehmen kannst. Mit Licht ist unglaublich. In diesem Sinne, helft uns darüber, tut euch selbst was Gutes. Also ihr müsst nicht uns Geld schicken, sondern ihr kauft einfach was und helft uns darüber. Besser geht's doch gar nicht.
So sieht's aus. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zu Nottingham Forest, die, das ist auch Wahnsinn, ne? Weil man das vor einem Jahr gesagt hätte, Nottingham Forest schlägt Manchester City, dann hätte man gesagt, naja, hätte der aber viel in diesem Podcast zu besprechen gehabt. Es ist fast schon Normalität geworden im März 2025. Ich habe die letzten 40 Minuten, glaube ich, gesehen, im zweiten Durchgang und war fast wieder schockiert, wie City das gemacht hat. Also so einen wilden Haufen, das wirklich. Das größte Problem, du hast es ja kommentiert, du wirst gleich noch mehr dazu sagen können und du hast es ja auch logischerweise dann viel aufmerksamer verfolgt als ich. Aber was ich nicht verstehe ist, dass Guardiola das, was seine Superkraft ist, das, was ihn zum besten Manager wahrscheinlich in der Geschichte des Fußballs gemacht hat, so bereitwillig aufgibt, dass Spiele kontrollieren, um jetzt wilden Umschaltfußball zu spielen, das erstaunt mich sehr. Und ich halte das auch für grundverkehrt, muss ich sagen.
Ja, also zum Beispiel, das ist eigentlich schon eine witzige Statistik. Das letzte Mal, dass die beiden Teams sich getroffen haben, als Nottingham über City stand, das war vor 30 Jahren, 1995, das muss man überlegen. Damals war Nottingham Achter, also ein absolut gesetztes Mitglied der Premier League, ganz normal halt. Und City war auf 16, da war City halt einfach noch ein kleiner Pfurz in dieser Landschaft. Das war weit vor der Übernahme. Und jetzt plötzlich ist es so, dass halt Nottingham wieder, und die waren aber letztes Jahr 17. Also nur knapp dem Abstieg entronnen und trotzdem jetzt hier und City ist Meister. Und jetzt ist Nottingham vor dieser Partie vor City gewesen und jetzt haben sie auch noch gewonnen. Es ist wirklich Wahnsinn, deswegen Hut ab an Nuno Espirito Santo an dieser Stelle. Ich hätte gedacht, ich glaube, irgendjemand hat es mal geschrieben, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich soll wohl gesagt haben, dass das eine der ersten Entlassungen ist, die ich vermute. Wenn ich das wirklich auch gesagt haben sollte, boah, so kann man sich täuschen. Aber Respekt, wie sie es gemacht haben. Also es gibt ja, die Idee ist ja super simpel. Und jeder Einzelne, ich glaube, da musst du jetzt nicht, wie Uli und ich, wir bereiten uns ja auf die Spiele vor, wir lesen Zahlen, wir schauen drauf, wir schauen immer Taktikvideos an, bla 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 bla. Das musst du gar nicht tun bei Nottingham. Weil es ist eigentlich in erster Linie Mittelfeldpressing, wenn das überspielt ist, dann ist es der Lowblock und ab dann wird einfach nur nach vorne gespielt. Das ist im Grunde genommen die Idee dahinter. Wenn das nicht funktioniert, dann sind es halt Standards, Konter, Spielverlagerungen, mehr ist es nicht. Das ist aber halt, wenn es so gut gemacht ist, wie dort, und wenn die Spieler so gut darauf passen, wie dort, ich glaube nicht, dass Nuno Espirito, also, ich weiß nicht, wer ist. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Auch da wieder. Weil die Spieler waren letzte Saison schon da, aber das System hat nicht zu den Spielern gepasst. Wenn da wirklich jemand da gesessen ist und gesagt hat, wir brauchen Nuno Espirito Santo, der muss das, was bei den Wolves funktioniert hat, da drauf klatschen, dann sind wir echt gut. Wenn das die Idee war, ist derjenige, der Nuno geholt hat, ein Genie. Ich weiß nicht, ob es so war. oder ob nicht einfach irgendjemand gesagt hat, jetzt holen wir halt Nuno und schauen, was passiert. Aber wenn da wirklich ein Plan dahinter war, dann war er absolut genial. Weil die hatten viel zu viele Kaderbewegungen, viel zu viele Spieler eingesetzt, viel zu viele Startelfwechsel, viel zu viele Formationswechsel. Das war alles total instabil bei diesem Kader. Und jetzt kommt Nuno, der dafür bekannt ist, nicht zu wechseln, nicht viele Spieler zu brauchen, nicht auf das System zu wechseln, immer die gleiche Idee zu haben und so weiter und so fort. Jeden Spieler immer klar zu sagen, was er zu tun hat, und genau das geht auf. Das ist genau das, was so ein instabiler Abstiegskandidat wie Nottingham gebraucht hat. Wahnsinn. Und dann kommt sowas bei raus. Wenn die Spieler passen, und die Spieler, die jetzt da sind, die passen einfach. Murillo, einer der besten Innenverteidiger der Liga. Milenkovic hilft, das große Problem zu beheben, das sie letztes Jahr hatten, nämlich Standardsituation, der köpft die Dinger einfach raus. Dann hast du mit Anderson und Dominguez zwei Box-to-Box-Sechser, die das richtig gut machen, die fleißig sind, die total teilweise asozial faulen, sorry, aber es ist so. Und dann hast du Elanga, Hudson-Odoi und Gibbs White, die einfach überbrücken bis zum Umfallen, und mit Wood jemanden, der die Dinger reinmachen soll, macht er momentan sowieso nicht. Das ist teilweise katastrophal, wie ineffizient er ist, weil der hat die Bälle momentan und er nimmt sie einfach nicht an oder köpft sie nicht oder wie auch immer, und trotzdem gewinnen sie die Spiele, weil alle auf den aufpassen müssen. Es ist bemerkenswert, es ist wirklich bemerkenswert, und Hut ab an Nuno Espirito Santo. Und jetzt kommen wir zum Spiel. City, sie haben sich im Mittelfeldpressing daran versucht, City einfach nicht ins Tempo kommen zu lassen. Super gelungen. Haben dann im Low-Block gespielt, weil sie wussten, das ist das Zweite, was City nicht haben kann, weil sie dort einfach keine Lösungen finden momentan. Super funktioniert, und haben dann versucht auszulösen. Das hat nicht funktioniert bis zur Schlussphase. Als dann einmal dieser Ball kommt, als City halt wirklich sich in ein paar Minuten einfach mal vergessen hat und gedacht hat, so, sie können es jetzt noch drücken, und Nottingham eigentlich schon defensiv ausgewechselt hatte, denn ich glaube, sie haben Hudson-Odoi ausgewechselt und Sangaré gebracht. Da habe ich eh dann gesagt, okay, da ist wohl jemand mit dem Punkt zufrieden, was ja super in Ordnung gewesen wäre. Und dann wechselst du aber defensiv, und ich habe dann aber mir schon gedacht, in dem Moment, meistens ist das dann genau der Moment, in dem der Gegner denkt, ah, okay, die wollen es nicht mehr, jetzt kommen wir. Und genau in dem Moment kommt der Ball Hudson-Odoi ist einfach, nee, Hudson-Odoi kann es ja gar nicht gewesen sein, weil es Tor gemacht hat, Dummkopf. Elanga, glaube ich, war es, Fehler. Und dann kommt der Ball, und der macht ihn. Ich habe auch gestern mit Helge Peier, liebe Grüße an dieser Stelle, nochmal gesprochen, darüber, über die Torwartleistung von Ederson, der einfach keine Stab. Ich habe ja gesagt, im Spiel, er müsste mit zwei Händen, Helge hat zu mir gesagt, das stimmt schon grundsätzlich, aber dazu müsste er schon mit beiden Händen vor dem Gesicht, quasi vor dem Körper stehen, damit er die Reaktionszeit hat. Das macht heutzutage keiner mehr, er weiß auch nicht warum, das ist irgendwie abhanden gekommen, hat er irgendwie recht. Ich habe auch selten Torhüter gesehen in letzter Zeit, die Hände vor dem Körper haben, beide, sondern die stehen ja immer breitbeinig da und haben die Hände so an der Hüfte breit, also komplett richtig, um wahrscheinlich mehr Sprungkraft zu kriegen, aber du hast ja in der Hand die Reaktionszeit dann verlängert, komplett richtig, und er hat gesagt, er kriegt einfach keine Stabilität rein, und der Arm, mit dem einen Arm, mit dem er hingeht, der flattert, der ist nicht stabil, und deswegen geht der Ball rein. Trotzdem, der muss natürlich gehalten werden, gar kein Ding. Aber er hat zuvor, er sagt auch irgendwie, er muss wahrscheinlich zwei, drei Gedanken in sich gehabt haben, gehe ich einen Schritt voraus, bleibe ich stehen, schießt er in die kurze Ecke, schießt er in die lange Ecke, und hat ein bisschen gezögert, und das war insgesamt einfach keine konsistente Bewegung, und dann kann er ihn nicht halten. So, das war jetzt alles, eigentlich alles drinnen. Nottingham hat dann das Spiel nochmal gewonnen, und Hut ab, also von City war es, ich habe, wie du es gesagt hast, Uli, es war einfach am Ende das, was wir, es war im Endeffekt das, was wir gerade über Arsenal gesagt haben. Sie laufen an, sie spielen drumrum, aber sie haben einfach null Effizienz gehabt, sie sind null in ihre Dribblings gekommen und sind einfach auch mit Savinho und Doku einfach ausrechenbar. Das sind zwei herausragende Spieler, nur wenn du weißt, dass die beiden halt einfach beide das Gleiche machen, nämlich sie dribbeln, klappen ein, und du stellst einfach nur, das machen sie herausragend. Das habe ich auch wirklich, habe ich so gut selten gesehen, dass Dominguez und Anderson, die beiden Sechser-Achter, den Außenverteidigern so konsequent geholfen haben, habe ich selten gesehen. Und dann sind die beiden schon mal raus. Dann wiederum ist aber Haaland raus, weil für den gibt es dann gar keine Räume. Der hat einmal nur eine Chance gehabt, als Wood am eigenen Strafraum Ball verliert. Ansonsten war der komplett abgemeldet. Und es waren eher Distanzschüsse. De Bruyne dann nochmal mit ein paar Aktionen. Insgesamt war das einfach vorne und hinten zu wenig. Sie waren hinten, haben sie nicht gut genug zugegriffen. Vorne haben sie keine Großchancen fabriziert. Und so war Nottingham bis zum Schluss im Spiel. Und wer weiß, dass Nottingham einfach aus einer Nichtsaktion eigentlich ein Tor machen kann, der hat sich wieder mal bestätigt gesehen. Es war bei beiden Mannschaften genau das, was ich erwartet habe. City wird sich schwer tun. Ich wusste nicht, wie schwer. und ich wusste nicht, klappt's oder klappt's nicht, aber ich wusste, dass sie schwer tun werden und ich wusste, dass Nottingham kontern würde. Ich wusste aber nicht, dass es so lange dauern würde, bis sie mal eine Chance daraus bekommen. Aber im Endeffekt dann gewonnen 1-0, das ist, glaube ich, auch nicht unverdient gewesen.
Was ich auch nicht wusste, ist im Übrigen, und zwei Namen möchte ich nochmal explizit hervorheben, Anderson hast du ja schon gemacht, Ola Aina, keine Ahnung, ja, was er mit dem gemacht hat, also Wahnsinn, und Calamozno-Odoi ist in dem Moment wahrscheinlich sogar der beste Linksaußen der Liga. Also das ist der Grund, warum Salihamidžić den mal unbedingt haben wollte. Dann gab es ja gesundheitlich große Probleme. Aber mein Lieber, das ist nicht so schlecht, was der im Moment macht. Ist genau das, was es natürlich auch braucht. Aber das ist wahrscheinlich das, worum es wirklich geht bei Nottingham, dass jeder Einzelne aber sowas von über dem eigenen Niveau performt im Moment. Vielleicht hat Gibbs White in etwa ein Ist-Gleich dastehen. Der Rest performt wahrscheinlich über.
Woods performt für mich momentan, also in den letzten drei Spielen unter. Davor,
ja, okay.
Davor über, aber in den letzten drei Spielen unter.
Der kann ja nicht Fußball spielen. Ja. falls euch das nochmal interessiert, vor zwei Wochen mit Benny haben wir ja so ein Ranking gemacht und da waren wir uns beide eigentlich irgendwie trotzdem einig und aber wer weiß, dass das mit der Champions League trotzdem knapp wird. Und Benny hat auch nochmal gesagt, es ist erstaunlich, dass der schlechteste Fußballspieler der Liga wahrscheinlich diese Torquoten hat. Aber das ist ja eigentlich auch nur ein Kompliment und nicht so sehr ein Slander.
Ja, und wenn Murillo jetzt nicht bald mal brasilianischer Nationalspieler wird, also nominiert war er ja schon, aber wenn er nicht jetzt bald mal aufs Feld geschickt wird, dann fliege ich nach Brasilien und frage persönlich nach. Ich frage persönlich nach, weil das ist eine absolute Beleidigung.
Ja, geiler Typ. Also einer der Verteidiger, die ich am liebsten sehe. Einfach
ich liebe
mal
ihn.
Special.
Habe ich gestern bei FIFA auch gekauft für 65 Millionen Euro.
Aha, wo spielst du?
Das geht dich gar nichts an. Nicht in England.
Schreibt es uns bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Nicht in England, aber wo sonst? Also
das ist das erste Mal, dass ich nicht in England spiele seit, ich glaube, fünf FIFAs oder so. Also ich habe sonst immer mit den. Schmarrn, Paris habe ich mal gespielt, stimmt. Weiß irgendwie witzig
mit den
Jordan-Trikots.
Ja, alles Plastik.
Genau. Darauf stehe ich. In allen
Gut.
Lagen.
Einmal mehr gibt es noch Premier League. Ist das richtig? Gibt es überhaupt am Wochenende Premier League? Ich glaube schon.
Ja, klar.
Ja, dann ist wieder Länderspielpause. Genau.
Ich kann es euch sagen. I have on the Samstag Everton gegen West Ham, also das David Moyes Derby. Und am Sonntag den absoluten Abstiegskracher Leicester gegen Manchester United.
Gott, ich mache am Samstag City gegen Brighton. Schönes Spiel, mal sehen, ob es ein League-Double gibt.
Oh, das ist geil. Da hatte ich ja das Hinspiel und kann ich dir das Zitat nochmal schicken, was mir Hürzeler gesagt hat zu Pep, dass die beiden ja gesprochen haben.
So,
you know what
dann
I mean. So,
für diese
liebe
Woche.
Freunde, genau, so ist es. In diesem Sinne, schreibt uns, wie gesagt, ihr kennt die Spielchen, schreibt Bewertungen, schreibt iTunes, schreibt bei allen anderen, bei Spotify, bei allen anderen Podcatchern, wie auch immer, schreibt drunter, dass ihr uns gut findet, schreibt drunter, dass ihr uns überragend findet, alles andere bitte nicht, weil das löschen wir sonst, nein, schmarrn können wir gar nicht, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alles, für euren Support, ihr schreibt, ich krieg fast jeden Tag irgendeine Nachricht, ihr schreibt uns immer, wenn der Podcast auch nur 3 Sekunden zu spät gefühlt kommt, schreibt ihr uns sofort, wo bleibt der Podcast, da merkt man wirklich, wie heiß ihr drauf seid. Was ich cool finde, ist immer, verlinkt uns, bitte ernsthaft, also wenn ihr eine Story macht und ihr hört das im Radio, ihr hört im Radio, im Auto, ihr hört das über irgendwo, macht eine Story, wir teilen das immer, das verspreche ich euch. Wenn ihr uns bei irgendwelchen Spielen hört und seht, wir teilen das immer, folgt unserer Podcast-Seite, schreibt uns dort bei Instagram @clickandrush und so bleiben wir immer in Kontakt und ihr könnt es ein bisschen vervielfältigen, hilft uns immer. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und ihr hört mich im Monday Night Game, wenn ihr das vielleicht davor schon hört, ich glaube nicht. Übrigens, Uli, weißt du, wer beim Monday Night Game beim Monday Night Football Experte ist?
Ja, habe ich gelesen.
Russell Martin, so schließt sich der Kreis für heute. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, lasst es rollen und cheers!